Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von E-Motion. LKWs fahren ja inzwischen elektrisch. Wie ist das aber eigentlich mit den Baumaschinen? Darauf schauen wir heute.
E-Motion, der E-Mobility-Podcast. E-Motion, das sind Emotionen, Informationen und Visionen von Experten, Machern und Nutzern rund um E-Mobilität zu Lande, zu Wasser und in der Luft.
Ich bin Jerome Brunel, außerdem mit dabei Julia Maulhardt. Grüß dich, Julia. Hi.
Hallo, herzlich willkommen.
Und wir haben heute einen, ja sozusagen, Experten eingeladen zum Thema Baumaschinen. Er ist Bauarbeiter und arbeitet den ganzen Tag damit. Nee, ist Quatsch. Ist Tobias Vuitton. Und er war kürzlich auf der Bauma und hat dort moderiert und hat dort Leute interviewt zum Thema Baumaschinen. Also insofern, wenn uns jemand was erzählen kann, dann der Tobias. Grüß dich, Tobias. Hi.
Hi zusammen, schön, dass ich hier sein darf.
Und jetzt muss man erstmal nachdenken, was es da so alles gibt und was man so elektrifizieren kann. Also dieses ganze Thema Baustelle und Straßenbaustelle und nehmen wir auch mal noch Landwirtschaft dazu. Das ist ja bei mir zumindest im Moment noch so gewesen. Naja, da rührt halt noch der Diesel und das geht nicht anders. Zu Hause habe ich umgestellt. Also ich habe zu Hause eine elektrische Heckenschere. Ich habe einen batteriebetriebenen Rasenmäher. Also das funktioniert auch ganz gut. Aber so viel weiter habe ich nicht gedacht, bis ich dann den Elektro-Trucker gesehen habe, der so eine Baumaschine transportiert hat, die tatsächlich elektrisch funktioniert. Tobias, du warst jetzt auf der Bauma die ganze Zeit dort, hast Leute interviewt, hast dir die Maschinen angeschaut. Mal ganz ehrlich, hättest du erwartet, dass wir schon so weit sind, wie wir jetzt sind?
Ganz ehrlich, nein. Also ich bin immer wieder überrascht, welche großen Maschinen tatsächlich rein elektrisch betrieben werden. Im Außengelände der Bauma, das ist schon die größte Baustelle der Welt und auch so dieses weltweite Branchentreffen, befand sich ein Bagger, der ist so groß wie zwei Einfamilienhäuser und der kommt hauptsächlich in Südamerika zum Einsatz. Und ich habe dort erfahren, dass der rein elektrisch betrieben wird. Also ich habe mich wirklich gefragt, wie funktioniert das? Wie viel Starkstrom braucht er wirklich? Was hat der für einen Verbrauch? Aber es war tatsächlich so die Information auch der Moderatorin, also eine Kollegin, die dort die Maschine vorgestellt hat. Und ich habe nur die Kabel gesehen und die hatten einen Durchmesser von ungefähr 70 Zentimetern. Das war ein Beispiel der Zahl. Also das hat mir so ein Geschmäckle davon gegeben, was der verbraucht. Der ist nicht schnell, der ist vor allen Dingen behäbig, aber der kommt auch nur in großen Tagebauwerken in Südamerika zum Einsatz. Also es gibt keine Baustelle in Europa, wo der überhaupt fahren müsste oder könnte. Und es ist einfach beeindruckend. Also ja, das macht Spaß, sowas mal. Es macht Spaß, das zu sehen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber es ist trotzdem auch so ein bisschen unwirklich noch.
Wenn man mich vor 5 Jahren gefragt hätte, Jerome, LKWs, wie wird das funktionieren? Hätte ich vor 5 Jahren gesagt, naja, also batterieelektrisch kann ich mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass da irgendwie 40 Tonnen oder beim Elektro-Trucker sogar 42 Tonnen bewegt werden können über 500, 600 Kilometer und das Ganze tatsächlich nur mit Batterien und nur einmal laden. Ich hätte da auf Wasserstoff tatsächlich getippt. Ich habe immer gesagt, naja, also Autos auf gar keinen Fall Wasserstoff, ist Blödsinn. Aber bei den PKWs könnte es sein. Inzwischen gibt es eben LKWs, die 500, 600, 700 Kilometer fahren mit einer Batterieladung und 42 Tonnen. Also das ist völlig verrückt. Das funktioniert tatsächlich. Und jetzt hat der Elektro-Trucker kürzlich eine Baumaschine bewegt, transportiert mit seinem LKW. Und da habe ich mich gefragt, wie kann das denn funktionieren? Also es geht ja schon los. Du bist auf der Baustelle, auf der Autobahn. Da gibt es jetzt nicht um die Ecke eine Ladesäule an der Baustelle. Ja, also zumindest auf der Autobahn nicht. Und die Dinger müssen ja auch geladen werden. Wie funktioniert das, Julia? Du weißt es, glaube ich.
Also ich habe mir das in Norwegen mal tatsächlich angeguckt, weil die Norweger haben mittlerweile oder sind mittlerweile so weit, dass sie ihre Baustellen so ausschreiben, dass sie klimafreundliche Baufahrzeuge sozusagen auch schon in den Ausschreibungen haben. Und da gibt es natürlich dann die Variante, die wir nicht haben wollen, dass der Dieselgenerator sozusagen die elektrische Baumaschine hat oder lädt. Das wollen wir natürlich nicht, sondern wir wollen ja die ganze Kette im Prinzip klimafreundlich haben. Und da ist es natürlich so, das, was wir im Kleinen von den, ich sag mal, entweder Ladestationen kennen, wo die ganzen Trafos stehen, die ja dann auch so einen Pufferspeicher drin haben, im Prinzip das in riesig, steht dann quasi auf der Baustelle, wo wir dann alle dran vorbeifahren und diese großen quadratischen Blöcke angucken. Und da ist dann auch im Prinzip ein Ladekabel und ein Anschluss möglich. Und dann wird er entweder stationär so groß dimensioniert, dass er gar nicht erst weg muss und geladen werden muss, sondern dass er für die Baustelle oder wenn es eine Tagesbaustelle ist, vielleicht ausreicht. Ansonsten wird er halt auf einen Anhänger gepackt, der muss ja auch irgendwie hin und her fahren und dann eben, ja, ganz klassisch geladen, also wie ein PKW auch. Im Prinzip kann ich den zu der nächsten Ladestation fahren und aufladen und dann quasi wieder voll an die Baustelle fahren.
Tobias, ihr habt das ein oder andere Video gesehen. Du hast jetzt gerade von einer sehr großen Baumaschine gesprochen, die da in Südafrika ihr Unwesen treibt. Aber fangen wir mal ganz klein an. Also ich kenne diese Teile, wo man so den Boden so presst. Die hüpfen immer so hoch und runter und werden ja auch mit einem Diesel- oder Benzinmotor betrieben. Gibt es sowas auch schon elektrisch oder so kleine Baumaschinen?
Also davon habe ich noch nicht gehört, dass es die zum Boden verdichten auch genau. Elektrisch. Ich weiß auf jeden Fall von so Radladern. Und das sind Maschinen, die wiegen so ab 900 Kilogramm bis zu 2-3 Tonnen. Gibt es auch noch größer, aber ich weiß von einem Hersteller, interessanterweise aus Finnland. Und du hast gerade Norwegen erwähnt, Julia. Die Skandinavier scheinen da grundsätzlich ein bisschen weiter zu sein als wir. Aber das ist meiner Meinung nach auch eine Mindset-Frage. Also die wollen es, glaube ich, auch viel mehr vielleicht als Südeuropäer, aber das ist jetzt eine Frage, die müsste ich in die Runde werfen. Ich weiß auf jeden Fall, Jerome, um die Frage zu beantworten, es gibt Multifunktionslader, nennt sich das, rein elektrisch betrieben und ich habe hier die Möglichkeit über einen Lithium-Ionen-Akku, der sitzt im Heck des Fahrzeuges, sorgt damit auch für Stabilität, also für die Ausbalancierung des Fahrzeuges und damit könnte ich verschiedene Arbeiten durchführen, weil ich vorne, deswegen Multifunktion, verschiedene Anbaugeräte anbringen kann. Und ich habe hier eine Performance von 6 Stunden bei einer Ladezeit von gerade mal 90 Minuten mit einem Schnellladesystem. Und das sind wirklich gute Parameter, vor allen Dingen für alle Arbeiten, die sich indoor befinden. Also wenn es um das Reinigen von einem Stall geht oder das Füttern, das Verteilen von Silage, das alles geht mit so einem elektrischen Lader. Geht natürlich auch mit einem Dieselaggregat, aber die Tiere danken es den Landwirten. Das ist auf jeden Fall eine Erfahrung.
Also das, was ich in Norwegen noch gesehen habe oder gemerkt habe, ist, dass im Prinzip die zwar weiter sind, aber genauso Reichweitenangst haben, wie wir das jetzt aktuell noch mit den, naja, PKWs vielleicht nicht mehr, aber vielleicht LKWs noch haben. Aber das Thema poppt da halt immer auch in den Verkaufsgesprächen. Also wie positioniere ich mich als Baumaschinenhersteller sozusagen gegenüber den Kunden, die dann vielleicht ihre Verbrenner einfach gewohnt sind und weiterfahren wollen. Also der Markt ist da noch relativ klein. Tatsächlich, da sind wir, also wenn ich die Bauma so sehe und was da alles schon elektrifiziert gestanden und vorgestellt wurde, sind wir mit Norwegen gleich auf. Klingt irgendwie komisch, weil die uns ja 10 Jahre in allem voraus sind. Aber genau das ist das Thema, dass wir im Prinzip bei jeder Branche jetzt nochmal neu die Chance haben, sozusagen aufzuholen. Auch bei den Landwirten, hast du gerade angesprochen, Tobi. Das ist natürlich ein Moment, wo wir jetzt auch reingehen können, weil gerade bei den Landwirten, wir kennen alle die abgelegenen Ställe, die irgendwo riesige PV-Flächen quasi auf den Stallungen oder auf den Höfen auch haben. Auf den Dächern und da ist natürlich der Strom schon da und wenn ich entweder was Kabelgebundenes nehme oder eben auch eine Lademöglichkeit quasi auf von diesem Stalldach sozusagen habe, dann ist es natürlich auch da einfach die Landwirtschaft mal zu elektrifizieren.
Also ich komme ja in Stuttgart ab und zu an Großbaustellen vorbei. Stuttgart 21 wäre so eine. Diese Baustellen sind laut, sie sind schmutzig, sie sind staubig, sie stinken. Das ist kein Ort, wo ich sagen würde, ich arbeite da gerne. Was, glaube ich, aber ein Riesenvorteil ist, wenn man das Ganze elektrifiziert. Natürlich wird man die nicht sauber kriegen, diese Baustelle. Staub entsteht ja schon dadurch, wenn du Häuser abbrichst oder ähnliches. Aber diesen ganzen Dieselqualm und diesen ganzen Lärm, den man da hat, gerade durch so Baumaschinen wie eben Bagger oder ähnliches, das könnte man ja abstellen. Und zwar auf einen Schlag.
Das könnte man, wenn es gewollt ist. Also mein Gefühl sagt mir auch, dass die Anwender selber in der Bauindustrie, also der Baumaschinenführer, der Mann, der am Ende verantwortlich ist für die Pflasterarbeiten zum Beispiel, dass die noch gar nicht so wirklich akzeptiert haben, dass hier ein Change stattfindet. Also das ist aus meiner Erfahrung auch eine sehr, sehr konservative, alteingesessene und vielleicht auch so traditionelle Branche. Und auf einer Messe wie der Bauma oder auch einer Agritechnica in Hannover, da wird, wenn wir solche Produkte vorstellen, rein elektrisch in der Halle, öfters mal diese Handbewegung gemacht, so ein Abwinken sozusagen. Und das ist bezeichnend und das zieht sich tatsächlich durch. Also ich kann es aus einer Warte verstehen, weil die Leistung ist geringer als bei einem Dieselmodell. Der Galabauer zum Beispiel, der muss die schwere Steinpalette, die wiegt so ab 1,5 Tonnen bewegen. Das geht rein elektrisch bei so kleinen Maschinen, aber Die sicherere Variante, wo man gar keinen Pain hat, ist auf jeden Fall die Dieselvariante. Und deswegen sagen die sich, bevor ich jetzt hier elektrisch anfange, da bleibe ich lieber bei dem, was funktioniert. Und deswegen muss hier wahrscheinlich auch die Entwicklung noch weitergehen, dass man da auch wirklich ein Produkt liefern kann für einen Anwender, sodass der sagt, klar, komme ich damit zurecht. Den ganzen Tag kann ich damit arbeiten und auch schwere Lasten zum Beispiel transportieren.
Auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn du auf der Baustelle arbeitest, dieser Dieselgestank. Im Auto geht es hinten raus, du bist weg, du kriegst überhaupt nichts davon mit. Auf der Baustelle wirst du ja selber eingenebelt mit diesem Dieselgestank. Also da musst du doch auch der merken, irgendwie ist es vielleicht doch eine bessere Idee, elektrisch das Ganze zu machen.
Ja, aber was hilft es ihm, wenn er die Arbeit nicht bewerkstelligen kann? Ne? Also wenn er Feierabend hat und sagt, heute habe ich nur die Hälfte geschafft, dafür hatte ich saubere Luft. Um es mal ganz salopp zu sagen, darauf gibt er einen feuchten Kehricht, weil der will die Arbeit erledigen. Ne? Und so dieses Sensibilisieren für Gesundheit, weil das war genau mein Thema auf der Bauma. Ich habe dort für die BG Bau gearbeitet. Also lernsensibles Arbeiten, ergonomisches Arbeiten, saubere Luft, das waren meine Themen. Dieses Bewusstsein, das muss erst noch geschaffen werden.
Das heißt, wir sind da im Grunde da, wo wir vor 10 Jahren mit den Autos waren.
Schon.
Und das ist ja das spannende Thema. Also, dass wir die Leute dazu kriegen, dass es wieder Vorreiter gibt, auch in dieser Branche wieder Vorreiterbedarf, die dann tatsächlich auch mal allen zeigen, wie es geht. Dann quasi auch sagen, die Arbeit wird erledigt, es ist bessere Luft. Wir haben Anwohner, die Baustellen eher akzeptieren. Also an der Autobahn ist es vielleicht egal, weil da wohnen im Zweifel relativ wenig Leute, die nicht ohnehin schon extrem viel Lärm aushalten müssen. Aber wenn ich jetzt in Nebenstraßen irgendwie bin und vielleicht irgendwo gerade Glasfaser verlege, dann ist da ja im Normalfall ein Wohngebiet und eher eine ruhige Kulisse. Und plötzlich habe ich hier 4 Wochen lang die Bauarbeiter vor der Tür stehen und bin irgendwie schon genervt, dass diese Baustelle langsam mal vorankommt. Also ich glaube, da haben wir eine ganze Menge Potenzial, wenn man das einfach mal sieht, wie es dann auch anders geht. Also wie oft reisen wir dieselbe Straße irgendwie 3-mal auf, und wenn wir das einmal konventionell machen, einmal vielleicht irgendwie mit einem Teil Diesel und Elektro und dann wieder eine komplett Elektro-Baustelle sozusagen haben, dann merkt man schon den Unterschied. Also ich glaube schon, dass die Anwohner das mitkriegen, dass die Mitarbeiter länger sozusagen gesund bleiben. Und ich kenne ja aus dem Stadtrat zum Beispiel auch sogenannte Lärmemissionspläne. Das heißt, wie viel Dezibel kann ich einfach irgendwie in der Stadt haben? Wie viel brauche ich? Wie viel darf ich nicht überschreiten? Auch da müsste man diese TGA-Lärm, so heißt sie, tatsächlich mal anders schreiben und die Dezibelgrenze vielleicht runtersetzen, um dann eben auch solche Baustellen und Baustellenfahrzeuge auch bekommen zu können, die dann auch leise sind.
Aber wie ist das mit den Ausschreibungen? Also eine Baustelle wird ja erstmal ausgeschrieben. Also wenn eine Autobahn frisch gemacht werden soll, dann wird das ja ausgeschrieben. Da kann man ja festlegen, also wenn du die Ausschreibung gewinnen möchtest, dann erwarten wir von dir, dass du diese oder jene Maschinen einsetzt. Du hast es ja schon für Dänemark angedeutet. Sowas kann man ja auch in Deutschland machen, dass man einfach sagt, also pass auf, die und die Maschine müssen aber elektrisch sein.
Man kann sehr viel in diesen Ausschreibungen einfach unterbringen. Also ja. Man kann sowohl regionale Unternehmen, also ne, ist das jetzt ein Unternehmen, was hier heimisch ist, einen Umkreis angeben. Man kann tatsächlich eine Dezibelzahl angeben. Man kann bestimmte Dinge, die man einfach haben muss, technischer Art angeben. Und eben auch CO2-THG-Quotengeschichten kann man angeben, dass sie, wenn sie denn überhaupt entstehen, die Abgase dann auch kompensiert werden. Am besten natürlich gar nicht erst entstehen lassen. Also das kann man alles in den Ausschreibungen machen und das ist in jeder Ausschreibung möglich. Also egal, ob ich eine Autobahn baue, ob ich Glasfaser verlege, ob ich, keine Ahnung, ein Verkehrsschild irgendwo hinstelle, das ist vollkommen egal. Das entscheidet die Kommune, also der Auftraggeber entscheidet das. Nicht die Kommune, sondern bei den Autobahnen ist es ja zum Beispiel der Bund. Also das entscheidet jeder sozusagen, was er in den Ausschreibungen haben möchte. Und auch die Schweiz macht es ja schon. Die haben im Prinzip auch ausgeschrieben, wie die Baustellen auszusehen haben, nämlich lokale Anwender oder Firmen, die eine bestimmte Flotte einfach vorhalten müssen und so weiter. Also das ist alles sozusagen kein Neuland. Das müssen wir jetzt einfach nur machen. Im Zweifel können wir ja auch gute Sachen kopieren, egal ob aus Norwegen oder der Schweiz, vollkommen egal. Hauptsache, wir fangen mal an.
Von der Bedienung, Tobias, da gibt es keinen Unterschied. Also ob das jetzt ein Dieselmotor ist oder ein Elektromotor, ich denke mal, außer jetzt im Anlassvorgang, wo man den Schlüssel drehen muss, gibt es ja keinen großen Unterschied. Also ich brauche keine neuen Führerscheine für die Geräte. Braucht man überhaupt Führerscheine für einen Bagger oder sowas? Keine Ahnung.
Also grundsätzlich musst du als Baumaschinenführer ausgebildet sein, aber okay. Hier geht das erst ab einer gewissen Gewichtsklasse. Wo die genau liegt, weiß ich nicht. Aber es gibt zum Beispiel auch Spezifizierungen, sodass du nur dann zum Beispiel eine Tiefbohrung vornehmen kannst, wenn du dich dafür entsprechend auch fortgebildet hast, das weiß ich. Und was so das Handling betrifft, ich habe es tatsächlich selber erfahren dürfen, ausprobieren dürfen. Die Kraft kommt direkter, also vergleichbar mit dem Automobil. Die Beschleunigung und die Direktheit ist einfach viel präsenter. Und das finde ich zum Beispiel, wenn man sich daran gewöhnt hat, als Vorteil, weil jetzt im Turbo, dieses Turboloch, das gibt es natürlich auf einem rein elektrischen Multifunktionslader nicht, was ich persönlich sehr, sehr angenehm finde. Und ich glaube tatsächlich, es kommt hier viel wirklich auf dieses Learning an, Learning by Doing. Also die Menschen müssen erstmal dahin geführt werden, es auszuprobieren und dann die Vorteile auch zu erleben, weil die ganze Theorie, auch die wir auf einer Messe erklären, die hat nicht so viel Sinn und macht auch nicht so viel Aha-Effekt als der Vergleich. Ich probiere es selber aus. Und deswegen haben wir hier auch schon vor einigen Jahren gestartet, die Maschinen in Aktion zu zeigen mit einem Fahrer, der sich damit auskennt. Und dann sind die Leute auch wirklich aufmerksam und sagen, okay, ich winke jetzt mal nicht so schnell ab, als wenn da jemand auf einer Bühne steht und sagt, hey, das ist die neue elektrische Maschine im Vergleich zum Diesel, hat die und die Vorteile und hat die und die Leistung. Man kann viele erzählen. Das ist so ein bisschen auch die Skepsis in der Bauindustrie und auch in der Landwirtschaft. Und da muss ich den Leuten auch recht geben. Deswegen muss man so aus der Kommunikations- und Marketingperspektive immer überlegen, wie kann man den Leuten das näher bringen und vor allen Dingen zeigen im Arbeitseinsatz.
Letztendlich kommt es ja an der Baustelle ja auch auf die Kosten an. Also, ne, also der Unternehmer macht das ja nicht, weil er Spaß dran hat zu bauen, sondern er macht das, weil er damit Geld verdienen möchte. Je günstiger etwas ist an den Maschinen, desto besser kann er Geld verdienen. Aber ich nehme mal an, auch da ist es so, dass diese elektrischen Maschinen deutlich teurer sind als die Dieselmaschinen. Weißt du ungefähr den Faktor, wie viel mal das teurer ist?
Ja, also in der Anschaffung, ja, stimmt. Die Anschaffung ist teurer. Über eine Laufzeit von 5 bis vielleicht sogar 10 Jahren ist es wieder günstiger, weil die Wartung viel, viel günstiger ist. Also es gibt zum Beispiel keine Ölflüssigkeiten, die ich austauschen muss. Es gibt meistens jedenfalls auch keine Bremsenwartung, weil hier auch eine Rekuperation stattfindet. Ne? Das ist zwar keine hohe Geschwindigkeit, die dann eine ordentliche Energierückgewinnung liefert, aber trotzdem ist die Bremse sozusagen kein Verschleißteil. Und es kommt am Ende von 5 Jahren wirklich auf fast pari raus. Das ist so ein Wert, den wir auch kommunizieren. Da muss ich aber sagen, das ist ganz individuell zu betrachten, von Maschine zu Maschine.
Ja, und das, was ja der Bauunternehmer haben möchte, ist, dass das Ding läuft. So. Also das soll ja nicht in der Werkstatt stehen, sondern es soll ja in der Straße irgendwas bewegen, bauen, aufreißen, kaputt machen, wie auch immer. So, also es muss ja arbeiten und sozusagen dann auch ihren oder seinen Dienst dann leisten. Und wenn ich eben auch sehe, dass in Ausschreibungen nicht nur der günstigste Preis ja ausgeschrieben werden muss, sondern im Prinzip auch sowas wie das Ganze berechnet mit einer THG-Quote. Also wie viel kostet mich jetzt auch die Kompensation sozusagen oder wie viel CO2 wird jetzt mit wie viel gerade bepreist und multipliziert. Und auch das kommt ja sozusagen mit rein und das muss der Bau, also der Auftragnehmer sozusagen ja vielleicht irgendwann auch mal mit rein kalkulieren und dann ist es halt teurer, wenn halt der Diesel auf der Baustelle steht und nicht mehr der Elektro und nicht der Elektroantrieb.
Es kommt auch noch eine Gesetzesgrundlage hinzu. Wenn wir jetzt in der Landwirtschaft oder auch in der Bauindustrie sind, dann ist es per Gesetz gar nicht erlaubt, mit einem dieselbetriebenen Gerät Indoor-Abrissarbeiten zu bewerkstelligen, wenn sich andere Personen mit auf der Baustelle befinden. Interessanterweise dürfte der Baumaschinenführer alleine dort arbeiten, dürfte nur keine anderen in Gefahr bringen, was ja Quatsch ist, weil er selbst ja auch der Gefahr CO2 zum Beispiel ausgesetzt ist. Und das ist wiederum eigentlich ein Ankerpunkt, wo man ja eigentlich sagen könnte, hey, ihr müsst per se rein elektrisch fahren, sobald ihr euch in einem geschlossenen Raum befindet.
Dazu gibt es die Anekdote, ich habe ja bei der gläsernen Manufaktur, als ich 2017 die Ausbildung zur Beraterin gemacht habe, sind wir da hingefahren und haben uns mal die Produktion des aktuellen Golf 7 damals angeguckt. Und da stand in so einem kleinen Museumsbereich, hätte ich beinahe gesagt, in so einem Ausstellungsbereich, der Golf 1. Und da stand als Zusatzinformation, diese 100 Fahrzeuge oder 130 Fahrzeuge waren es, glaube ich, wurden deshalb gebaut, weil sie in den Werkshallen von VW zum Einsatz kamen. Die hatten gar keine Straßenzulassung, sondern die sind nur in den Werkshallen von VW in Wolfsburg gefahren. Genau aus diesem Grund, dass man eben ja mit einem Diesel oder Benziner da eben gar nicht rein durfte, um eben irgendwas oder irgendwen zu transportieren. Und das ist halt das, was wir immer vergessen. Und es gibt ja so ein nettes Argument, das hatte ich mal im Stadtrat, da saß jemand neben mir von der CDU, extra keinen Namen, der dann gesagt hat, ja, mein Diesel ist so sauber, er würde den hier in die Schulmensa fahren können, wo wir gerade gesessen haben. Und dann wäre das ja total toll, weil die Luft ja sauberer hinten rauskäme als vorne. Und da habe ich so gedacht, naja, das kannst du gerne machen, aber dann siehst du die Leute wahrscheinlich eher flüchten, als dass hier einer sitzen bleibt. Also insofern, die Konsequenz, die ja jetzt daraus kommt, ist, dass wir diese Maschinen tatsächlich auch nutzen. Also warum gibt es jetzt schon lange Gabelstapler? Warum fahren die innen irgendwo in einem Logistikzentrum? Und da ist auch kein Diesel irgendwie unterwegs, sondern das sind ja auch alles elektrische Fahrzeuge.
Ich meine, ich versuche mich immer in die Lage des anderen zu versetzen. Und wenn ich jetzt Unternehmer bin und ich muss eine Maschine kaufen, die hat bisher 500.000 Euro gekostet, sagen wir mal, so ein größerer Bagger. Und jetzt heißt es, okay, du sollst elektrisch. Und natürlich bin ich als Unternehmer jemand, der sagt, ja, also ich bin neuem grundsätzlich mal offen. Und CO2 sparen ist ja auch super. Aber jetzt kostet die Maschine nicht 500.000, sondern 1 Million. Dann komme ich halt ins Grübeln. Selbst wenn man mir hinterher sagt, wie der Tobias, ja, aber am Ende, nach 5 Jahren, kommst du günstiger weg. Ja, vielleicht komme ich dann 20.000, 30.000 Euro günstiger weg. Aber ich muss erstmal die Millionen auf den Tisch legen. Und die habe ich vielleicht nicht. Ich muss also finanzieren und so weiter und so weiter. Also ich stelle mir das nicht ganz so einfach vor, Tobias.
Definitiv. Ich glaube auch, diese Frage nach Cashflow von einem Bauunternehmer, ja, die stellt sich jedes Mal, nicht nur bei der Anschaffung von neuen Maschinen. Was ich interessant fände, vielleicht, Julia, hast du darüber eine Info, ist, gibt es eine Förderung auch für Bauunternehmer, wenn es darum geht, elektrische Baumaschinen anzuschaffen? Also ich habe davon noch nie gehört, aber vielleicht ist irgendwas in der Pipeline oder auch schon mal auf dem Tisch gelandet, um es zumindest zu besprechen.
Tatsächlich sind nur die LKWs aktuell gefördert. Auch im Koalitionsvertrag steht nichts, was irgendwie Richtung Baustelle unterwegs ist. Auch Traktoren oder so sind überhaupt nicht überhaupt angedacht. Das Einzige, was du halt gefördert kriegst, ist Planung. Also, dass du halt irgendwie umstellen kannst. Das, was öfter mal gefördert sind so Machbarkeitsstudien. Das haben wir zum Beispiel mal gemacht für einen Bauhof, wo ja auch teilweise so, ja, Gala-Dinge einfach auch gefördert werden. Da gab es dann auch eine KSNI-Förderung sozusagen für die Planung, aber auch für die Fahrzeuge. Das war so ein Rundum-Paket sozusagen, weil die ja noch als, naja, PKW, LKW laufen, aber eben nicht als Baumaschine. Also wenn ich einen Unimog habe, der kann ja sonstige Anbaugeräte tatsächlich da dran haben. Aber der war eben auch in dem Moment schwer zu ersetzen und deshalb eben auch am Markt nicht verfügbar. Das war eben auch Kern dieser Studie oder das Ergebnis dieser Studie. Wo es halt immer noch mal hakt, sind halt tatsächlich Fördergelder. Also da ist aktuell überhaupt nichts geplant. Da muss man quasi wirklich über diese Regulatorik kommen, dass du einfach nichts anderes einsetzen darfst. Das ist, glaube ich, der erste und einfachste Weg. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich für die Bauunternehmer eine finanzielle Entscheidung. Das, was natürlich jetzt kommt, sind diese ganzen CSRD-Geschichten, die aus Europa, aus der EU sozusagen rüberkommen, wo du tatsächlich, wenn du Zulieferer bist, eben auch bestimmte CO2-Grenzwerte einhalten musst. Da kann was kommen, dass du es halt nicht finanziell bewegst, sondern dass du es eben über die, ja, Verpflichtung dem Auftraggeber gegenüber sozusagen einhalten musst. Aber finanziell ist da null Spielraum aktuell. Das muss man wollen und das finanziert man aus der eigenen Tasche. Das Einzige, was gut gehen würde, sind vielleicht Banken, die sich auf Nachhaltigkeit spezialisiert haben und die auch Finanzierung für solche Dinge vielleicht etwas günstiger machen. Da gibt es bestimmt die eine oder andere Lösung.
Ich denke auch, dass es jetzt im Moment auch Sinn macht, in neue Geräte zu investieren. Einfach deswegen, weil jetzt die Bauaufträge kommen werden. Gerade was Straßen, Brücken, ne, die repariert werden müssen, betrifft. Und da wird ja jetzt auch von der Bundesregierung Geld freigesetzt, in die Renovierung all dieser Dinge. Wo es vielleicht keinen Sinn macht, ist Wohnraum. Den brauchen wir ja nicht. Der muss schon wohnen. Hauptsache, wir können fahren. Das ist die Hauptsache offensichtlich, weil da wird ja nichts investiert. Ich denke also, es ist absehbar für den Bauunternehmer, okay, ich werde in Zukunft gut Aufträge bekommen. Und vielleicht nicht mehr als bisher, aber ich werde gut Aufträge bekommen. Dann kann ich auch investieren. Dann kann ich auch mal eine größere Investition stemmen. Zumal wie Tobias ja gesagt hat, da Einsparpotenzial besteht, so wie bei allen auch Elektroautos oder Elektrotrucks da Einsparpotenzial betrifft. Wie ist es denn mit den Bauern? Wir haben ja es immer nur so gestreift. Also ein Bauer freut sich, denke ich, auch nicht unbedingt, nachdem er ja für günstige Dieselpreise gekämpft hat und alles blockiert hat, dass er jetzt umsteigen soll von Diesel, für den er ja gerade gekämpft hat, auf Elektrotraktoren zum Beispiel, Tobias. Aber ich denke mal, es gibt inzwischen auch ein Angebot an Elektrotraktoren, oder gibt es die noch gar nicht?
Also ich habe das erste Mal 2019 auf der Agritechnica von einem österreichischen Traktorenhersteller einen rein elektrischen Schlepper, sagen die Landwirte, ja, gesehen. Ich weiß, dass von manchen das Argument ist, je größer die Maschine in der Landwirtschaft, desto weniger macht es für uns Sinn, auf rein elektrisch zu setzen. Okay. Weil die Batterieleistungsdauer einfach zu gering ist für das Bestellen eines Feldes zum Beispiel oder für das Ausbringen von Dünger. Und der Bauer bringt immer wieder das Zeitargument. Er sagt, ich habe die Zeit nicht, ich mache nicht die klassische Mittagspause, um die Batterie zu laden, um dann in die Scheune zu fahren, sondern der arbeitet nach den Gezeiten. Ne? Der arbeitet so, wie es das Feld und die Natur eben abverlangt. Und dann kann er sich nicht auf seine Mittagspause verlassen. Die verbringt er am liebsten in der Fahrerkabine auf dem Schlepper, hat seinen Kaffee, sein Brötchen dabei und dann wird dabei gefahren. Völlig automatisiert, bei manchen Maschinen über GPS gesteuert. Bei kleineren Maschinen, wenn es jetzt darum geht, Silage zu verteilen oder eine Stallgasse zu reinigen, vielleicht Dinge, Heuballen zu transportieren, da macht das schon mehr Sinn, weil das ist nicht so dieser typische Dauereinsatz. Ne? Die Silage ist verteilt nach einer Stunde, dann kann ich, wenn ich möchte, den kleinen Hoflader wieder an die Steckdose stecken und in der Zeit andere Arbeiten machen. Zum Beispiel, so wäre das Argument mit meinem Dieselschlepper. Und wenn ich damit fertig bin, ist der Akku längst wieder voll. Ich kann also reinigen oder so. Also das ist im Moment noch so eine Mischkalkulation von einigen. Und mit einigen meine ich wenige. Die meisten setzen nach wie vor durchaus nur auf Verbrenner bei beiden Maschinengrößen.
Also als ich um einen Platz im Europäischen Parlament gekämpft habe als Kandidat, hatte ich auch sehr viel mit Bauern zu tun. Und das war, also ich, Gottes Willen, ich habe nichts gegen Bauern, aber das war eine Personengruppe, die wirklich sehr konservativ ist. Also die nicht wirklich Änderungen wollen. Das war zumindest meine Erfahrung mit denen, die ich da gesehen habe. Es gibt natürlich immer Ausnahmen, gar keine Frage. Ich kenne auch Bauern, die da sehr fortschrittlich sind und zum Beispiel als Energieerzeuger vor allem Bauern sind. Das gibt's auch. Auch hier bei mir in der Umgebung. Aber ich hatte schon den Eindruck, das ist hart, die von irgendwas Neuem zu überzeugen oder auch davon zu überzeugen, dass es vielleicht doch wichtig ist, darauf zu achten, dass da möglichst wenig CO2 emittiert wird, beispielsweise, oder dass die Böden geschont werden und nicht ständig irgendwas da drauf gemacht wird. Ha, schwierig. Aber es gibt im Moment keinen Traktor, der, so wie du gesagt hast, sozusagen den ganzen Tag, oder keinen Schlepper, den ganzen Tag übers Feld fahren kann mit einer Batterieladung. Wir kriegen es doch hin, dass wir einen LKW mit 40 Tonnen durch die Gegend fahren lassen den ganzen Tag. Das müsste doch auch mit dem Traktor gehen.
Ich muss dir ehrlich sagen, ich weiß es nicht, ob es mittlerweile diesen Traktor gibt. Julia, vielleicht weißt du es. Ich müsste jetzt tatsächlich ganz schnell googeln, um einen Marktüberblick zu bekommen. Aber ich kann es dir nicht sagen.
Ich meine, gut, die haben nicht so viel Platz für eine Batterie. Das muss man auch sagen. Also der Platz ist begrenzt, anders als beim LKW, wo du ein bisschen mehr Platz hast, eine Batterie da unterzubringen. Und natürlich ist der Laufwiderstand, wenn ich da so jetzt einen Acker flüge, natürlich sehr hoch. Und damit braucht man eben viel Energie. Ich kann mir schon vorstellen, dass das schwierig zu erreichen ist. Auf der anderen Seite, ich möchte auch als Bauer sparen. Ich möchte auch da möglichst kostengünstig unterwegs sein. Und da kann der Elektroschlepper schon eine Alternative sein, Julia.
Also es gibt tatsächlich die ersten Modelle, aber das sind eher so Prototypen und nicht wirklich verkaufsfähige Modelle. Also Fendt macht zum Beispiel was. Was in Betracht kommt, ist, also weil ihr gerade die Gewichte auch angesprochen habt auf dem Feld, man versucht ja bodenschonend zu arbeiten, das heißt nicht so viel Masse eigentlich auf den Quadratmeter oder Quadratzentimeter zu kriegen. Deshalb müssen wir weg von diesem höher, schneller, weiter. Also wenn ich eine bestimmte Aufgabe habe, dann kann ich ja wie kleine Ameisen drei verschiedene, so, oder an jeder Furche sozusagen, kann ich ja ein kleines Modell hinstellen und sagen, so, morgens setze ich euch ab, dann fahrt ihr komplett autonom eure Route über GPS. Das können die ja fast heute, ich sag mal, die neuen Modelle als Diesel können das ja eigentlich schon ganz gut. Das ist ja ein abgesperrter Bereich, das heißt, ich muss ja nicht über die Straße, da kann ich es noch hinbringen, aber auf dem Feld bin ich ja ziemlich, naja, ohne Regeln und Gesetze, hätte ich beinahe gesagt. was die Fahrtechnik angeht.
Ja, es ist Privatgrundstück. Also Schüler von mir, die gerade 12, 13 Jahre alt sind, die fahren fette Schlepper über die Felder. Und ich erinnere mich an eine Schülerin, die war 16, die kam mit einem riesigen Traktor zur Abschlussfeier, hat den selber gefahren, so ein Riesenteil, 16-jähriges Mädel. Und so, ja, ich fahre den sowieso über das Feld. Ich habe irgendwann den Führerschein gemacht und jetzt bin ich da. Die Dinger fahren allein übers Feld, also das geht ja alles schon.
Das geht. Und das Zweite ist ja auch, dass ich kabelgebundene Lösungen haben kann. Also das habe ich auch schon gesehen, dass du im Prinzip wie auf der Baustelle sozusagen ja auch die externe Stromversorgung habe. Wenn ich sie nicht über die Stallung schon habe und über die PV-Lösung sozusagen, dann kann ich im Prinzip mir einen mobilen Akku dahinstellen in groß. Und kann sagen, so, was brauche ich heute für die täglichen Arbeiten, die der durchführt? Und dann kann ich im Prinzip das Kabel dran machen oder eben dann einmal sozusagen auch über Nacht sozusagen aufladen. In der Erntesaison wird es wahrscheinlich etwas schwieriger. Klar, wenn dann irgendwie der Mais eingeerntet werden muss, die fahren ja dauerhaft, ne? Die wechseln ja im Prinzip nur den Fahrer und nicht die Maschine. Und da wird es natürlich wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, aber auch da wird es sicherlich Lösungen geben, dass du halt die mobilen Speicher da einfach hinstellst, austauscht, wenn der erste durch ist, in den zweiten hinstellst und dann sozusagen weiterfährst. Also diese kabelgebundene Lösung finde ich schon ganz spannend. Gibt es ja auch bei Baumaschinen, die ziemlich autark irgendwo im End of Nowhere sozusagen sind, die ja da auch nichts haben an Stromversorgung. Also insofern, das ist schon nicht gängige Praxis, das jetzt noch nicht, aber es gibt überall Lösungen, wenn man da irgendwas haben möchte.
Also ich fasse mal zusammen, wir sind auf dem richtigen Weg, Stück für Stück, es fängt jetzt langsam an, wird wahrscheinlich irgendwann Fahrt aufnehmen, sowohl bei den Baumaschinen als auch bei den landwirtschaftlichen Maschinen, aber es ist noch viel Luft nach oben, es muss noch viel Arbeit gemacht werden, viel Überzeugungsarbeit. Tobias Vuitton war heute unser Studiogast, vielen Dank, dass du dabei warst und wir werden auch in Zukunft einen Blick immer wieder mal drauf werfen, wo da die Entwicklung aktuell ist. Julia Mauhardt war auch dabei. Ich bin Jerome Bonnell. Dankeschön fürs Zuhören. Empfehlt uns gerne weiter und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Ciao, ciao.